Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Wow, ich gucke mich so um und bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Wir haben Ferien, habt ihr nichts zu tun? Alle hier, trotz Urlaubszeit, trotz Ferienzeit, mega cool. Ich weiß nicht, warum du heute hierher gekommen bist. Mit welcher Erwartungshaltung hast du dich hierher begeben? Oder nach Balingen oder in den Stream oder wo immer du jetzt gerade zuschaust. Was ist deine Erwartung an diesen Sonntag, an diese Celebration? Hast du überhaupt eine Erwartung? Also manche Leute sagen ja zu mir, weißt du, ich erwarte nichts, da kann ich nicht enttäuscht werden. Ich muss euch sagen, die Gottesdienste, von denen ich nichts erwartet habe, haben mich am meisten enttäuscht. Da bin ich nachher rausgegangen und habe gedacht, so, ja, jetzt war es halt da. Ich möchte dich einladen, erwarte etwas. Erwarte etwas von diesem Gottesdienst. Erwarte, diesem Gott zu begegnen. Erwarte, dass das, worüber wir hier reden, nicht einfach Gerede ist. Erwarte, dass das nicht einfach denen ihr Ding ist, sondern dass es dein Ding wird, dass es dein Gott wird. Und ich möchte dich wirklich einladen, erwarte etwas von diesem Gott, dass er dir jetzt in dieser Zeit begegnet. Vater, und ich danke dir, dass wir diese Erwartung haben dürfen, dass du ein Gott bist, der sich offenbaren will, der sich zeigen will, der uns begegnen will. Und Vater, ich bete, dass du jetzt alle Grenzen unserer Gefühle, die Grenzen unseres Verstandes, die Grenzen unserer Erfahrungen sprengst und dass du uns einfach begegnest, jetzt in diesem Moment, in unserem Herz, in deinem Namen, Jesus, Amen. Erzähl doch mal ganz kurz deinem Nachbarn, also das ist der, der neben dir sitzt oder eventuell auch hinter dir sitzt, was war die letzte Serie, die du geschaut hast? Also du dürft reden, es ist okay. Was war die letzte Serie, die du geschaut hast? Okay, kurzer Hinweis an die Regie, ich überziehe eine halbe Stunde, weil das dauert jetzt ein Weilchen hier. Serien, das läuft, gell? Ja, hey, ich habe euch jetzt einen Anstoß gegeben, ihr dürft nachher, nach der Celebration gerne weitermachen. Erzählt euch mal gegenseitig von den Serien, die ihr so schaut. Ich glaube, da hat jeder irgendwas zu erzählen, die unterschiedlichsten Sachen. Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum Netflix so mega erfolgreich ist? Ich meine, Fernsehen gucken kann man seit Jahrzehnten, aber warum geht Netflix auch als Unternehmen so dermaßen steil und hat so einen Riesenerfolg? Das Geheimnis sind die Serien. Netflix hat es geschafft, wie kein anderes Unternehmen zuvor, Serien zum Kult zu machen. Und ich habe mich gefragt, hey, warum funktioniert Serie eigentlich so mega gut? Und das ist kein Zufall. Serie funktioniert zum einen, weil es verdaubare Häppchen sind. Es sind zeitlich überschaubare Episoden. Man kann sich das auch mal geschwind zwischendurch geben. Serie funktioniert, weil es einen Cliffhanger hat. Du möchtest wissen, wie es weitergeht. Und dann hat Serie ein Phänomen, über das wir kaum nachdenken, aber bei fast jedem funktioniert. Durch diese Kombination der Einzelerlebnisse und der Erwartung der nächsten Folge wirst du zum Teil der Serie. Du lebst mit. Du bist drin. Du bist ein Teil dieses Geschehens von Gilmore Girls oder Breaking Bad oder... Ich weiß nicht, was deine Serie ist, keine Ahnung. Aber du bist Teil davon. Und das ist genial. Das hat Netflix rausgefunden und die Vorlage, die ist unglaublich alt. Die Vorlage findest du nämlich in der Bibel. Die Bibel ist eigentlich nichts anderes als eine Serie. The Big Story. Und deshalb heißt unsere Serie diesen Sommer, diese Sommerserie auch The Story. Eigentlich müsste sie heißen The Story of the Bible, weil es ist die Serie, die die Bibel erzählt. In Häppchen, erlebbar, mit Cliffhanger, du willst wissen, wie es weitergeht. Und hinter all dem steckt eine ganz, ganz, ganz große Story. Die Story von dem Gott, der sich den Menschen nähert. Es ging los, Gott beginnt mit Noah noch einmal ganz von vorne. Nach dieser Sintflut hat er gesagt, hey, ich werde das nie wiederkommen lassen, ich starte nochmal neu mit euch. Und der Turmbau zu Babel sorgt dafür, dass die Menschen verstreut werden über die ganze Erde. Die Menschen sind tatsächlich verteilt, weil sie sich nicht mehr verstehen. Sie können sich nicht mehr unterhalten, dann ziehen sie eben weiter und es passiert, was von Anfang an hätte geschehen sollen. Die Erde wird besiedelt. Gott begegnet Abraham und er macht Abraham ein Versprechen. Er sagt, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham ist sozusagen so dieser Ursprung unserer Serie, von dem geht es aus. Ein Segen, den die ganze Welt erreichen soll. Und dann geht's weiter mit Abraham, Isaak und Jakob. Ist ein ganz, ganz tiefes Geheimnis der Bibel, wo du vielleicht noch nie drüber nachgedacht hast. Gott ist immer ein Gott der drei Generationen. Super spannend, kannst du tiefenpsychologisch mal erforschen. Gott ist ein Gott der drei Generationen und er macht etwas mit Eltern, Großeltern und Kind. Es durchzieht ganze Familien, es durchdringt Familien. Und wenn in einer Familie jemand zum Glauben kommt, passiert etwas mit der ganzen Familie. Nicht alle sagen ja, aber es passiert was mit der Familie. Definitiv. Aus Jakob, der bekommt den Namen Israel, geht Josef hervor. Josef sorgt dafür, dass das Volk Israel nach Ägypten kommt, wo es dann 400 Jahre lang ist. 400 Jahre wird es unterdrückt, 400 Jahre Sklaverei, 400 Jahre Elend, 400 Jahre Not und Gott sieht es. Gut, er lässt sich echt Zeit, aber er sieht es. Und nach 400 Jahren sagt er, jetzt reicht's. Let my people go. Gott führt dieses Volk heraus mit Mose als Leiter. Er führt es heraus aus diesem Land Ägypten hinein in die Wüste mit dem Versprechen, dieses Land, das von jeher versprochen war, auch wieder einzunehmen. Josua schließlich ist derjenige, der dann reingeht in dieses Land. Er muss über den Jordan gehen. Er geht rein und dann ist diese berühmte Geschichte von Jericho die erste Stadt, die sie einnehmen. Und Israel ist endlich da, wo es hingehört, in Kanaan. So, und da sind wir jetzt in Kanaan angekommen. Gott hatte ein Gebot gegeben. Er hat gesagt, hey, ich will etwas von euch. Wenn ihr reingeht in dieses Land Kanaan, wenn ihr das einnehmt, dann habe ich eine Erwartungshaltung an euch. Und er sagt zu ihnen, sie sollen das ganze Land einnehmen und alle Einwohner vertreiben. Ob dir das jetzt humanistisch gefällt oder nicht, es ist der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Er hat gesagt, geht rein in das Land und das, was dort ist, vertreibt, weil ich gebe euch dieses Land. So, und was machen sie? Josua 17, kannst du es nachlesen. Der Stamm Manasse, das ist einer von Israel, konnte jedoch die Kanaaniter dort nicht vertreiben. Und so blieben sie dort wohnen. Selbst als die Israeliten mächtiger geworden waren, vertrieben sie die Kanaaniter nicht, sondern machten sie zu Fronarbeitern. Was passiert hier an der Stelle? Gott hat eine ganz klare Vorstellung von dem, wie das zu laufen hat. Er sagt, you're the best, kick the rest. So einfach ist das. Er sagt, ich habe euch ausgewählt, das ist das Land, das ich euch geben werde und ich will, dass ihr den Rest rauskickt. So, und was machen sie? Beinahe das, was Gott sagt. Also es gelingt nicht gleich. Der erste Versuch scheitert so ein bisschen, sie schaffen es nicht ganz. Naja, und dann heißt es aber, selbst als sie mächtiger wurden, selbst als sie die Möglichkeiten gehabt hätten, was machen sie? Naja, sie machen sie zu Fronarbeitern. Ist doch schlau, oder? Ich meine, die Kanaaniter, sie sind nicht mehr frei und man hat noch billige Arbeitskräfte. Das ist doch mal richtig schlau. Allerdings nur, wenn du nicht begreifst, was Gott mit seinen Geboten eigentlich will. Die Leute damals dachten, naja, wenn Gott doch diese Kanaaniter rauskicken will, dann will er die bestrafen. Dass die raus müssen aus Kanaan, das ist die Strafe für diese Kanaaniter. Nein, das war nicht seine Idee, das war nicht der Hintergrund seines Gebotes. Gott sagt, ich will, dass ihr die rausdrängt, weil wenn ihr sie da lasst, werdet ihr euch mit denen vermischen und ihr werdet ihre Götter annehmen. Ihr werdet es nicht schaffen, parallel mit ihnen in einem Land zu leben und mir treu zu bleiben. Nein, dann macht wirklich ganze Sachen, kickt sie raus, dann könnt ihr mir treu bleiben. Das erste Learning für heute, das du mitnehmen kannst aus dieser Predigt ist, wenn Gott dir ein Gebot gibt, dann geht es ihm nicht darum, dir den Spaß zu verderben. Er möchte dich vor etwas Schlimmerem bewahren. Und das gilt für alle Gebote, die Gott gibt. Ob du es verstehst oder nicht, aber das ist seine Herzenshaltung. Das Problem ist, wir halten uns nicht an Gottes Gebote. Jetzt mal egal, welches Gebot das ist, wir halten uns nicht dran. Und das hat zwei Gründe, seit jeher. Der erste ist, wir wissen es besser. Hey, come on, wer ist denn schon Gott, oder? Hallo, hey, dieser alte Mann mit langem weißen Bart, der sitzt irgendwo da oben auf Wolke 7 und hat doch von dem Planet keine Ahnung, oder? Hey, mal ganz ehrlich, diese Gebote, die Gott gibt, die sind doch von, Anne dazu mal. Aber in unserem Leben, in unserer Kultur, in unserem Land, nein. Der zweite Grund ist, Gott meint es doch gar nicht gut mit uns. Also mal ehrlich, diese Gebote, die Gott gibt, das macht er letztlich doch nur, weil er uns den Spaß verderben will, oder? Wahrscheinlich ist es bei ihm auch langweilig da oben. Dann gönnt er uns den Spaß auch nicht. Vielleicht merkst du, dass diese zwei Gründe, wir wissen es besser und Gott meint es nicht gut, der Kern der Geschichte von Eva ist des Sündenfalls. Es hat sich nie geändert. The story of the Bible ist keine alte Story. Das ist nicht eine Geschichte von irgendeinem Garten, der irgendwann mal stattgefunden hat. Es ist deine und meine Story. Jetzt, hier und heute. Die Frage ist jetzt nicht, ob da ein Baum hängt und ich die Frucht esse. Die Frage ist, wie stehe ich zu Gott? Und A, ich weiß es besser und B, der meint es eh nicht gut mit mir. Das ist unsere Herzenshaltung, die wir bis heute haben. Wie geht's weiter mit der Bible-Story? Ich habe euch aus Ägypten befreit und in das Land gebracht, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Damals schwor ich meinen Bund mit euch niemals zu brechen. Ich befahl, ein hartes Wort, lasst euch nicht mit den Bewohnern dieses Landes ein. Zerstört ihre Götzenaltäre. Doch was habt ihr getan? Ihr habt nicht auf mich gehört. Darum werde ich diese Völker nicht mehr aus eurem Gebiet vertreiben. Stattdessen wird das eintreffen, wovor ich euch gewarnt habe. Sie werden euch großes Leid zufügen und euch mit ihren Götzen ins Verderben stürzen. Gott sagt, das, was ihr gewählt habt, das wird jetzt nicht mehr aufhören. Und genau das passiert, wenn du diese Story liest in der Bibel. Manchmal wird es dir schwindelig. Da beginnt ein Kreislauf. Immer wieder aufs Neue. Israel ist Gott untreu. Ein fremdes Volk kommt, greift Israel an, setzt sich da rein und macht Stress. Irgendwann checken es die Israeliten und sie kehren um und sie sagen, oh Gott, ja, es war wirklich nicht gut, was wir gemacht haben. Kannst du uns nicht helfen? Und Gott sendet jemand, einen Richter, schräger Sternchen, schreib wie du willst, in, da gab es Männer und Frauen. Und es gab Richter, die dann dem Volk Israel geholfen haben, aus dieser Not wieder rauszukommen. Es waren von Gott gesetzte Leiter. Und er hat ihnen sowohl politisch als auch militärische Mittel gegeben, Israel wieder zu befreien. Und kaum waren sie frei, der Richter gestorben, jupp, geht's von vorne los. Israel wird wieder untreu, es kommt wieder ein fremdes Volk, meistens Philister, irgendwelche großen, schrecklichen Typen, setzen sich wieder rein und es geht alles wieder von vorne los. Und immer und immer und immer und immer und immer. Ganz kurz, gibt es noch jemand von euch, der noch eine Schallplatte kennt? Ja, könnt ihr noch? Es gibt noch welche. So ist die Bibel. Rup, rup, rup. Und du denkst echt, die hängt doch. Das ist die Story von Israel. Und peinlich, das ist auch meine Story. Immer und immer wieder. Und dann bin ich untreu und dann checke ich es wieder und dann bete ich, dann erlebe ich Wunder. Dann berichten wir vielleicht auch davon und kaum ist es vorbei, bin ich wieder untreu und es geht immer wieder so weiter. Also es gab Richter und unter den Richtern, da gab es crazy Namen. Manche hast du bestimmt schon gehört, manche vielleicht noch nie. Otschniel, Ehud, Deborah, ja, eine Frau. Gideon, Simson, Samuel. Samuel hast du bestimmt mal gehört. Samuel war im Grunde genommen der Letzte. Nicht ganz. Er war beinahe der letzte Richter. Als er Richter war, passiert Folgendes. Als Samuel alt wurde, übergab er seinen beiden Söhnen das Richteramt. Joel der Ältere und Abia, sein jüngerer Bruder, waren Richter in Beersheba. Doch sie folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern waren nur darauf aus, sich zu bereichern. Sie ließen sich bestechen und beugten das Recht. Da versammelten sich die Sippenoberhäupter von Israel und gingen gemeinsam zu Samuel nach Rama. Samuel, du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können. Und deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. So setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Es lohnt sich manchmal, wirklich im Detail einzusteigen in der Bibel. Diese Sachen nicht nur so geschwind drüber lesen, sondern wirklich dich zu fragen, was passiert hier eigentlich so ganz genau? Das Erste, was hier passiert, das System funktioniert nicht mehr. Samuel hat funktioniert. Samuel war so ein Richter und Israel hat erlebt, Mensch, Gott rettet wirklich und Samuel, das ist der Hero. Das System Richter ist geil. So und dann? Vielleicht kennst du das aus deiner Erfahrung. Ein richtig klasse Unternehmen, eine super Firma, tolle Werte, Erfolg, die gehen ab. Und dann kommen die Kinder. Wow, cool, Generationenübergabe. Und irgendwie geht es nur noch bergab. Und du merkst so, hey, die alten Zeiten, das war doch noch. Oh. Und als der Alte, das waren immer Männer, gell, irgendwie meistens so. Ach, damals, da war es noch gut. Nein, das System bekommt auf einmal einen Bruch. Und wisst ihr warum? Weil Samuel einen mega Fehler macht. Einen ganz gewaltigen, den du und ich vielleicht auch manchmal machen. Das Richteramt war kein Erbgut. Das Richteramt wurde nicht vererbt. Man wurde nicht einfach Richter, weil der Papa Richter war. Sondern jeder Richter für sich wurde berufen. Jeder Richter wurde von Gott gewählt und eingesetzt. Und wie oft gehen wir her und geben Verantwortung in unseren Bereichen aufgrund des Status, aufgrund der Rolle, aufgrund der Person und nicht aufgrund ihrer Begabung und dessen, dass wir merken, Gott möchte die Person dort sehen. Aber genau diesen Fehler macht Samuel. Ja, meine Söhne, gut, jetzt macht ihr es halt und das geht schief. Und was passiert, wenn das System schief geht? Die Leute schauen nicht nach den Personen. Sie schreien nach einem anderen System. Die könnten doch ganz klar sagen, hey Samuel, hör mal, deine Söhne, hey, das sind einfach schräge Vögel. Das System ist nicht das Problem, die zwei sind das Problem, lass es uns korrigieren. Aber nein, sie wollen einen König. Warum? Wie auch all unsere Nachbarvölker einen haben. Oh, ist das ein geiles Argument. Super. Hey, dieses Argument, das rettet Firmen das wirtschaftliche Überleben. Ich weiß nicht, ob du es schon mal festgestellt hast, wir leben ja hier in Süddeutschland, Schwaben. Und es gibt hier ein Phänomen, das gibt es überall, aber hier ist es ein bisschen ausgeprägter. Dein Nachbar kauft sich einen Lotus-Grill. Du brauchst eine Lupe, weil das ist so ein ganz kleiner Grill. Und du, boah, da riecht's doch Wurst. Ich brauche auch einen. So, aber natürlich kaufst du jetzt nicht so einen Lotus-Grill. Nein, du guckst nach dem kleinsten von Weber. Den kaufst du, Edge, Nachbar. So, und dann kommt der Weber-Grill raus und da kommt nicht die Wurst, sondern dann kommt Steak. Und dann riecht's in der ganzen Nachbarschaft. Und der Nachbar denkt sich, ja, so ein Armleuchter. Ey, komm weg mit dem Lotus. 16 Flammen Weber Outdoor-Küche. Jawohl. Schon mal erlebt? Nein. Nein. Gar nicht, gell? Hey, so funktioniert Wirtschaft. Danke, Nachbarschaftssystem. Wir sehen, was der andere hat und wollen auch. Und so funktioniert nicht nur der Grill im Garten. So funktioniert extrem viel in unserem Leben, was schiefläuft. Warum hast du dir auf der Party so dermaßen die Kanne gegeben? Die anderen haben auch gesoffen. Warum hattest du so früh in deinem Leben schon Sex? Ja, die anderen hatten es doch auch alle schon. Ist gelogen, aber... Warum tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen? Ja, die anderen doch auch. Und wer bin denn ich schon, wenn ich da ausschere? Wer bin ich denn, wenn ich nicht dabei bin? Ich will doch dabei sein. Ich will doch einer dieser Gemeinschaft sein. Also will ich auch. Und weißt du noch, was deine Eltern gesagt haben? Wenn du gesagt hast, ich will auch saufen? Hey, was schert es dich, was die anderen machen? Außer du hattest eine 4 in Mathe und die anderen eine 2. Wie reagiert Samuel auf dieses Argument? Die Nachbarn haben doch auch. Samuel war nicht damit einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Er zog sich zurück, um den Herrn um Rat zu fragen. Hey, das ist so mega schlau. Das ist so brutal schlau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wirklich oft Opfer meiner Emotionen. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Das ist eine Stärke und eine Schwäche. Und der Punkt ist, bei mir kann das sein, ich sehe was und ich bin sofort begeistert. Du kannst mich da mega mit begeistern. Und wenn ich von was begeistert bin, hey, dann setze ich alles in Bewegung, das umzusetzen. Aber wie schlau ist es, nicht einfach nur auf diese Gefühle zu hören, nicht nur auf diese Sehnsüchte, die unser Herz hat, sondern Gott mal zu fragen und zu sagen, hey Gott, da ist so ein Ding in mir, wie siehst du das? Was hältst du davon? Und es dann auszuhalten, bis Gott antwortet. Samuel tat das und er hatte Glück, es ging schnell. Gib ihnen, was sie wollen, mit ihrer Forderung lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Erfüll ihre Forderung, doch warne sie vorher und sage ihnen ausdrücklich, welche Rechte ein König besitzt und was es bedeutet, einen König zu haben. So ist Gott. Gott hätte ja sagen können, hey, vergiss es, das ist Bullshit. Diesen König ist nicht gut für euch, lassen wir. Aber das macht er nicht. So ist Gott, sein Wesen. Er sagt, ja, sie können es haben, aber fair, sage ihnen vorher, was das bedeutet. So, und jetzt halte ich fest, was bedeutet es, einen König zu haben? Ihr müsst bedenken, welche Rechte dieser König haben wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst nehmen, damit sie sich um seine Wagen kümmern, seine Pferde pflegen und als Leibwächter vor dem königlichen Wagen herlaufen. Einige von ihnen wird er als Hauptleute oder als Truppenführer einsetzen. Andere müssen seine Felder bearbeiten und für ihn die Ernte einbringen. Handwerker werden für ihn Waffen und Wagen anfertigen. Eure Töchter holt er zu sich an den Königshof. Sie werden für ihn Salben mischen, für ihn kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten wird er für sich beanspruchen. Von seinen Knechten wird er sie bearbeiten lassen. Vom Ertrag eurer Äcker und Weinberge zieht er ein Zehntel als Steuer ein, um damit seine Hofleute und Beamte zu bezahlen. Eure Knechte und Mägde wird er übernehmen. Die kräftigsten und besten jungen Männer müssen ihm dienen. Auch eure Lasttiere wird er benutzen. Er verlangt von euch ein Zehntel eurer Schafe und Ziegen und ihr alle seid seine Untertanen und müsst ihm gehorchen. Dann werdet ihr bereuen, dass ihr euch je einen König gewünscht habt. Doch wenn ihr dann zum Herrn um Hilfe schreit, wird er euch keine Antwort geben. Mal ganz ehrlich, das klingt doch rosig, oder? Ey, also wer wird denn da nicht zugreifen? Wow, so ein König, ja, den hätte ich doch auch gerne. Der wird mich drangsalieren, der wird mir alles wegnehmen, der wird mir vor die Nase sitzen und mir sagen, wo es lang geht. Will ich haben? Nein, natürlich nicht. Und wie reagieren Sie? Wir wollen nicht anders sein als unsere Nachbarvölker. Unser König soll für uns Recht sprechen und im Krieg unser Anführer sein. Hey, du liest das in der Bibel und manchmal langst du dich an den Kopf und denkst wirklich, kann man so blöd sein? Jetzt ehrlich, der beschreibt so detailliert, was dieser König mit sich bringen wird und die Leute schreien trotzdem Hurra. Kann man so doof sein? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die dümmsten Fehler in meinem Leben habe ich gemacht, weil ich meine Identität nicht kenne. Die dümmsten Dinge habe ich entschieden, um damit irgendwie anderen zu gefallen, um irgendwie zu glänzen, um besser dazustehen, um irgendetwas darzustellen für die anderen. Wir lesen aus der Distanz in dieser Bibel über die Leute da. Aber bleib bei dir. Was tust du in deinem Leben an schrägen Dingen, weil du deine Identität nicht kennst? Weil du sein willst wie der andere? So kam Israel also zum König. Und ich habe in den letzten Wochen genau diesen Part in der Bibel gelesen. Gott hat immer ein interessantes Timing mit mir. Ich habe also die Könige gelesen und die Chroniken gelesen. Das ist ein relativ langer Teil der Bibel. Und da wird von insgesamt 43 Königen berichtet. Und ich habe mir gedacht, ich gehe heute einfach alle mit euch mal durch. Ja, Spaß, gell? Heute Abend machen wir dann den Teil 2 weiter. Nein, natürlich nicht. Ich erspare euch das jetzt jeden Einzelnen anzugucken, aber ich möchte euch ganz kurz beschreiben, was mit diesen Königen passiert, mit diesen 43 Stück. Der erste Versuch ist Saul und geht voll in die Hose. Kann ja passieren beim ersten Versuch. Dann kommt David und der große Salomo. Und auf einmal denkst du, hey, das funktioniert doch. Das läuft doch mit den Königen. Unter David und Salomo wird Israel erfolgreich. Sie werden reich und zwar dermaßen reich, wie es das vorher und nachher nie gegeben hat. Und du denkst, so schlecht ist das mit diesem Königding doch gar nicht. Doch bereits bei Salomo beginnt es zu bröckeln. Sein Sohn hintergeht ihn, das Reich fällt auseinander, dieses eine Reich wird zu zwei Reichen und dann beginnt ein Ping-Pong-Spiel und wenn du das liest und dir die Mühe mal machst, dir wird es schwindelig beim Lesen. Da heißt es dann, und Aha tat, was Gott gefiel und Jerobeam tat, was Gott missfiel und der eine, der folgte seinem Vater und der andere folgte in der Sünde seinem Vater und dann riss der die Götzenbilder wieder ab und der ließ sie wieder aufbauen und der betete den Baal an, der betet wieder Gott an, der betet irgendwas an, lässt die Kinder durchs Feuer gehen, der macht wieder alles rückwärts und du denkst so, hä, wo bin ich überhaupt? Es ist wirklich kompliziert. Die Geschichte der Könige. Lest sie dir einfach mal durch. Du hast das Gefühl, diese Story endet nie. Nie. Es geht immer hin und her. Die Wahrheit ist, es endet. Es endet in Babylon. Die Wahrheit ist, es endet mit dem letzten König, der nach Babylon geführt wird und ganz Israel wird wegdeportiert. Das ist das Ende der Königsgeschichte. Und jetzt denkst du, wow, cool, frohe Botschaft am Sonntag. Als ich das durchgelesen habe, sind mir ein paar Sachen mega aufgefallen, von denen ich glaube, dass sie heute für uns von Bedeutung sind. Das erste, das Volk ist maximal abhängig von seinem König. Wenn du das liest, siehst du, dass was der König entscheidet, hat Bedeutung für das ganze Volk. Wenn der König sich zu Gott bekennt, wenn er umkehrt, kehrt das ganze Volk um. Und wenn der König abwandert und wenn er Götzen folgt und wenn er nur Schrott im Kopf hat, dann wandert das ganze Volk mit. Und du merkst immer, dieser König geht voran und das ganze Volk hinterher. Der König hat maximalen Einfluss auf sein Volk und die Identität der einzelnen Personen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Gott ist unfassbar geduldig. Wirklich, also er hat sehr viel mehr Geduld als ich. Ich habe das gelesen und so circa beim 16., 17. König ging mir die Geduld aus. Und ich habe wirklich gedacht, komm, jetzt, muss das sein? Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Und du denkst, sag mal Gott, was ist los mit dir? Haust du jetzt endlich mal dazwischen? Oder ist das alles einfach doch nur eine Story? Passiert gar nicht, was du angekündigt hast? Trotz aller Geduld kommt der Moment, an dem Gott seinem Wort treu ist. Das Dritte, die Rettung kommt durch einen König. Und das finde ich irgendwie spannend. Gott hat ja am Anfang gesagt, hey, das mit dem König, das brauche ich nicht. Das ist nicht für mich. Aber ihr scheint das zu brauchen. Ihr braucht irgendwie dieses Ding mit dem König. Und wenn du das liest, dann merkst du tatsächlich, dieser König ist immer auch der Rettungsanker für das Volk. Und wenn die Situation noch so beschissen war, hatte Gott einen König parat, der ihnen wieder geholfen hat. Aber selbst wenn er noch so cool war, ist er am Ende wieder abgefallen. Diese Könige haben es nicht durchgezogen. Es kam immer der Moment, an dem sie gestolpert sind. Und ich habe immer wieder drüber nachgedacht, na Gott, du brauchst das ja eigentlich gar nicht. Die ganze Geschichte der Könige ist ein Vorgriff auf Jesus. Inri steht am Kreuz. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Ein König aus Fleisch und Blut. Gott wird Mensch, so wie du und ich. Gott zum Anfassen, Gott zum Riechen, Gott zum Fühlen. Und dann dieses Kreuz an Golgatha, dieser König der Juden, der sein Blut vergießt für dich und mich. Und Leute stehen auf und sagen, braucht es das? Braucht Gott einen Sohn, der sich für ihn opfert? Und Gott hat von Anfang an gesagt, ich brauche es nicht. Das Königding ist euer Ding. Ich bräuchte es nicht, aber ihr braucht es. Ihr braucht diesen König. Hey, und dann ist was gekommen, das hat mich ehrlich ein bisschen irritiert. Ich habe nochmal ganz genau durchgelesen, was Gott sagt, was dieser König mit sich bringen wird. Und wisst ihr was? Jesus fordert genau das. Jesus ist kein Kuschel-Jesus. Jesus ist kein Nice-to-have-Aufkleber fürs Auto. Jesus will König sein. Er sagt, wenn ich in deinem Leben regiere, dann wird alles, was dir gehört, mir gehören. Jesus sagt, ich will von dir den Zehnten. Ich will, dass du mir gehorchst. Ich will, dass du mir nachfolgst. Ich will, dass du mir deine ganze Familie unterstellst. Ich will, dass du mir deine Kinder zum Segnen bringst. Ich will über dein Geld, über dein Haus, über all das bestimmen. Jesus ist nicht niedlich. Er ist der König und er fordert das. Na, ich gedacht, okay. Aber was ist der Unterschied? Wisst ihr, die ganzen Könige der Bibel, alle miteinander, so gut sie waren, sie haben das letztlich für sich gemacht. Es ging ihnen immer um sich selber. Jesus nicht. Jesus braucht deinen Zehnten nicht, der hat kein Geldproblem. Jesus tut es für dich. Jesus fragt dich, darf ich dein König sein? Sein König, der freiwillig fragt. Er sagt, darf ich dein König sein? Und er ist fair. Er sagt dir klar und deutlich, was das bedeuten wird, wenn er dein König ist. Und er ist noch viel deutlicher. Er sagt, hey, du darfst in deinem Leben alles auf deinen Thron setzen, was du willst. Dein Auto, dein Job, deine Karriere, deine Beziehungen, deine Gesundheit, deine Ehe, alles darfst du auf den Thron setzen. Nur bedenke bitte, was das bedeuten wird. Und du kannst mich auf den Thron setzen. Und an der Stelle habe ich gemerkt, die Bibel dreht sich eigentlich von A bis Z um dieselbe Frage. Es geht immer um das Gleiche. Jesus fragt dich, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich der König bin, der dir Rettung bringt? Dass ich der König bin, der in deinem Leben Wunder tut? Dass ich der König bin, der dein Leben wirklich in Freiheit führt? Vertraust du mir? Und diese Frage wird niemand für dich beantworten, auch dein Nachbar nicht. Die Frage stellt er dir und mir ganz persönlich. Amen.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.